NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen nahen Angehörigen verloren. Vor Jahrzehnten war es noch normal, dass Sie ein Jahr lang trauerten. Vor gut 20 Jahren billigte man Ihnen dafür noch 2 Monate zu. Und in diesen Tagen empfehlen Fachleute einen Besuch beim Psychotherapeuten, wenn Sie Ihre Trauer nach einigen Wochen nicht überwunden haben. Was früher für schmerzlich, aber selbstverständlich gehalten wurde, soll heute behandlungsbedürftig sein. Die Trauer ist dafür nur ein Beispiel. Was ist in unserer Gesellschaft noch normal, fragen wir deshalb heute in der Redezeit. Und wo fängt Krankheit an? Sagen Sie es uns. 08000 44 1777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 44 1777. Ihre Gesprächspartner sind eine Psychotherapeutin und ein Philosoph. Was ist schon normal? Sind starke Emotionen etwas Krankes und haben psychische Auffälligkeiten zugenommen? Thomas Christes hat in Hannover Antworten gesammelt.
Eher nicht. Ich denke nur, man bekennt sich heute eher dazu. Es wird eher öffentlich gemacht. Man spricht mehr drüber. Die hat es also früher ganz sicher auch in dieser Form gegeben.
Viele mögen das gar nicht zeigen. Die behandeln sich selber oder wollen sich da selbst nicht eingestehen. Und dann irgendwann kommt eine große Knall. Und da merken sie, dass sie sich richtig einen eingefangen haben.
Ich glaube, so dieses Unterdrückte ist da, glaube ich, ein Problem. Diese Leistungsgesellschaft leisten zu müssen und eigentlich gar nicht mehr so Zeit haben, sich zu spüren oder auf die wesentlichen Dinge vielleicht zu achten. Also es ist eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft.
Im täglichen Umgang miteinander sollte man sie vielleicht auch lieber ein bisschen zügeln. Ich denke mal, Zivilisation, die dazu geführt hat, dass wir unsere Emotionen zügeln, ist schon eine gute Sache.
Naja, Burnout ist so eine Sache. Also ich glaube, das gab es schon immer, nur heute eben redet jeder darüber. Es ist vielleicht so eine Modeerkrankung.
Im Verwandtenkreis schon. Es war eine Zeit lang eine Depression, aber Gott sei Dank therapiert worden und er hat halt Höhen und Tiefen.
Da habe ich dann das Gefühl, dass die Depressiven eben sich zurückziehen oder aggressiv werden, überreagieren, weil ja einfach diese Belastbarkeit da nicht da ist.
Ja, wenn ich nicht mehr vor die Tür gehen kann, spätestens dann muss ich mal wieder zum Arzt. Diese Tabletten helfen wirklich unglaublich gut.
Reagieren wir auf empfindliche, auf Abweichungen von dem, was wir als normal empfinden? Kommen Sie darüber mit uns ins Gespräch. 08000 44 1777, 08000 44 1777. Sie können auch eine Mail schicken an ndrinfo.de/redezeit. Ein Philosophieprofessor ist bei uns und eine Psychologin, nämlich Dr. Dorothee Wienand-Kranz, niedergelassene Psychotherapeutin in Hamburg und Vorsitzende der Deutschen Psychologischen Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie. Und Gesprächspsychotherapeuten bilden Sie ja auch in Hamburg an der Universität aus. Also, wir sollen nach kurzer Zeit unsere Trauer wieder im Griff haben. Heißt das, wir sind sonst krank oder halten wir einfach diese Emotionen nicht aus?
Also auf jeden Fall sind wir nicht krank, wenn wir länger trauern als 2-3 Wochen. Ich stimme Ihnen da sehr zu, was Sie eingangs sagten, dass wir eigentlich etwa ein Jahr zur Trauer brauchen. Es kehrt sich der Geburtstag wieder, der Weihnachten wieder, alle diese Feste. Das geht einmal, wo man dann merkt, ich vermisse die Person, die gestorben ist. Es hat einen absoluten Sinn, dieses Trauerjahr. Ich sehe das eher so, dass was eine dieser Zuhörer oder Interviewerin da eben gesagt hat, ich sehe das eben auch so, wir sollen wieder mehr funktionieren. Also Trauer ist lästig. Wenn ich wirklich trauere, dann kann ich nicht sehr gut pünktlich zur Arbeit gehen. Dann tickt irgendwas an und ich fange an zu weinen. Das ist dann eben lästig. Und gleichzeitig kommt dann hinzu, so glaube ich, dass wir es dann auch nicht mehr gewöhnt sind, wenn wir jemanden weinen sehen und wissen gar nicht mehr, was sollen wir jetzt machen. Was die eine sagte mit der Zivilisation und Zügeln, das finde ich ist richtig. Aber wenn es dazu führt, dass wir unsere Emotionen nicht mehr zeigen dürfen und für andere ist es auch völlig fremd, oh, da weint jetzt jemand oder hüpft über die Straße als Erwachsener, dann denken wir plötzlich, irgendwas stimmt hier nicht mehr.
Die Trauer ist ja auch nur ein Beispiel. Der neue Diagnosekatalog amerikanischer Psychiater enthält ja dreimal so viele Diagnosen wie die erste Ausgabe vor 65 Jahren. Eben auch die Trauer gehört dazu. Und er wird ja bei uns auch relevant durch diese internationale Klassifikation von Krankheiten. Das heißt, es hat also auch Auswirkungen auf den Alltag. Und Sie sagen, es geht dann nicht mehr um Krankheit, sondern es geht um reibungsloses Funktionieren?
Ja, würde ich sagen.
In wessen Interesse? Also wird da was gesteuert?
Oh, das, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, sind gesellschaftliche Prozesse, die zum Teil nicht sehr reflektiert sind. In dem Interesse der Arbeitswelt ist es einfach besser, wenn ich nicht so viele Krankheitstage habe und einfach schneller wieder da bin, wo ich hin soll. Das ist ja auch mit dem Burnout ein großes Problem, ne? Also wenn jemand dann wirklich lange durchgehalten hat und dann gar nicht mehr kann. Ich weiß das von einem Patienten, der wurde wirklich angerufen. Da, wann sind Sie denn wieder so weit? Also das geht irgendwie in unserer Wirtschaftsgesellschaft, scheint es nicht möglich zu sein, dass wir eine Weile jemanden wirklich krank sein lassen. Oder beeinträchtigt. Also beeinträchtigt, ganz normal wieder morgens aufzustehen und mit den Kollegen sinnvoll zu arbeiten.
Professor Dr. Volker Gerhardt ist langjähriger Direktor des Instituts für Philosophie der Humboldt-Universität in Berlin und war unter anderem 12 Jahre lang Mitglied des Nationalen und des Deutschen Ethikrates. Herr Professor Gerhardt, wir versuchen ja, die Frage zu klären, was eigentlich normal ist. Ist es das, was die meisten tun? Also liegt es an der Zahl? Ist es das, was Fachleute so definieren? Oder ist es etwas, was einfach unseren Wertvorstellungen entspricht?
Alles ist etwas, das wir zur Definition von Normalität gebrauchen können. Es kann aber auch noch etwas ganz anderes sein. Etwas, das sich mit Traditionen ergeben hat. Dahinter stecken dann die Werte, die Sie gerade erwähnt haben. Und wir haben beinahe so viele Definitionen von Normalität, wie wir verschiedene Wissenschaften haben, die sich dann eben mit den unterschiedlichen Fragen von Durchschnittswerten und Abweichungen beschäftigen. Die Naturwissenschaftler haben sehr viel damit zu tun, wenn sie etwa nach der Klimakurve fragen und sich fragen, ob dieser April denn wirklich noch normal war. Und wir können es ja bestätigen, es war der kälteste seit Beginn der Messungen. Also es sind viele Faktoren, die dazu führen. Ein ganz einfacher ist der, dass wir viel mehr feststellen, auf Zahlen gründen, vergleichen, als das früher der Fall war. Also das ist eine einfache Folge der Verwissenschaftlichung unserer Zivilisation und vielfältiger Messdaten, die wir dann zur Begründung und zur Beurteilung brauchen, die allein dadurch die Zahl von Diagnosen und Prognosen erhöht. Und das führt dann je nach Orientierung, Beschäftigung und, was die Soziologen stark betont haben, Arbeitsteilung, dann zu unterschiedlichen Verhaltensweisen.
Das leuchtet mir ein, wenn es um etwas geht, was Sie messen können. Aber wenn es um Trauer, wenn es um Emotionen geht, dann können Sie natürlich sagen, eine Skala von 1 bis 5 oder sowas. Aber Sie können doch eigentlich nicht wirklich was messen dabei, oder?
Man kann vergleichen. Also, ich habe zwar gerade von den Zahlen gesprochen, die eine große Rolle spielen in einer sogenannten Informationsgesellschaft, aber wir haben den permanenten Blick auf das, was die anderen an unserer Seite tun und müssen jetzt nicht rechts und links gucken, sondern wir haben ein Angebot in den Medien, das uns genauestens informiert über das, was Standard ist, was dann eben als normal gilt. Und je nachdem, wie man veranlagt ist, ob man jemand ist, der Lust an der Abweichung hat, der sich als Individualist versteht, der eben das Selbstbewusstsein hat und sagt, ich mache es anders, ich verhalte mich nicht so, wie die anderen es vielleicht gerne tun, vielleicht aber auch gezwungenermaßen, sondern ich gehe meinen Weg. Das sehen wir ja im Augenblick bei der Zigarettenreklame. Diese gehen ja auch inzwischen ihren Weg. Oder aber es sind Erfahrungen aus nächster Nähe. Auch das, was wir gerade diskutiert haben, was normal ist im Fall der Trauer, ist etwas, wo sehr viel Imagination beim Einzelnen da ist, weil er meint, da müsse er sich von sich aus auch entsprechend Erwartungen anpassen. Und dazu braucht man nicht unbedingt eine gesamtgesellschaftliche Steuerung, nach der Sie vorhin gefragt haben.
Also die Grenzziehung zur Normalität und dem, was nicht mehr normal ist, ist schwierig. Wir versuchen es aber trotzdem heute Abend. Rufen Sie uns an und mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. Reden Sie mit uns. 08000441777 ist unsere Nummer. Die ist kostenfrei. 08000441777. Was steht denn dahinter für ein Bild vom Menschen, wenn ich immer funktionieren muss? Also wir haben ja nun zwei Disziplinen im Studio heute, die Psychologin und den Philosophen. Was bedeutet das für die Psychologin, diese Funktionalität des Menschen? Wie sehen Sie das?
Also ich sehe das eher so, dass wir dann als Menschen gar nicht mehr leben können, wirklich. Also fühlen, uns freuen, also diese ganze Gefühlspalette in uns aufnehmen, in uns verarbeiten und reifen daran und erwachsen werden, jetzt vom Jugendlichen her, sondern das ist ja dann fast sowas wie jetzt diese neue Technologie, eben computergesteuerte, robotermäßig, ne? Das ist ja die Idee, dass Roboter menschliche Funktionen übernehmen können. Das ist für mich absurd, ehrlich gesagt.
Die sind schneller als ich, die werden nicht krank, die haben keine schlechte Laune, die funktionieren.
Ja. Aber es fehlt die Seele, es fehlt das Empfinden, es fehlt die Abweichung von der Norm. Ich sehe halt so, wir sind hier, um ganz viele Erfahrungen zu machen und ganz viel zu lernen und zu reifen anhand der Erfahrungen und auch an Missständen, an Scheitern, an all diesem. Das gehört aus meiner Sicht zum menschlichen Leben dazu. Und wenn das alles abgeschnitten wird, ich weiß, irgendwann funktioniert dann auch ein Mensch nicht mehr. Denn dann gibt es dieses Burnout, ist aus meiner Sicht nicht mehr eine Modedefinition, weil das sind genau die Menschen, die ganz, ganz lange versuchen zu funktionieren und alle Befehle auszuführen und wirklich ein guter Arbeiter, ein guter Angestellter zu sein und vollkommen übergehen, was in ihnen eigentlich ist. Das sind übrigens nicht nur Angestellte, fällt mir gerade ein, auch gerade die Freiberufler sind auch sehr davon betroffen, weil die dann fürchten um ihre Aufträge, die Konkurrenz ist dann schneller, all das. Und die gehen sehr, sehr oft dann über ihre Grenzen und dann bricht dieses Körper-Geist-Seele-System bricht zusammen. Und das daran sehen wir sind eben nicht auf Dauer Maschinen. Wir brauchen Auszeiten, wir brauchen auch immer noch Schlaf. Das soll ja auch irgendwie verändert werden, aber wir brauchen Schlaf, wir brauchen Pausen, wir brauchen Ruhezeiten, um das ganze System wieder in Ordnung zu bringen und wieder neu loszulegen.
Das ist jetzt die Seite der Psychologie. Herr Professor Gerhard, wie sieht es auf der Seite der Philosophie aus? Also verarmt unser Menschenbild, verengen wir das Bild des Menschen eben auf eine reine Funktionalität?
Also ich könnte jetzt mit einem ganz großen Spektrum eröffnen und sagen, funktionieren musste alles in der Natur und natürlich auch der Mensch. Wir sind eingebunden, Sie haben den Schlaf erwähnt, in den Tag-Nacht-Rhythmus. Wir müssen zu bestimmter Zeit schlafen und das ist Menschen wahrscheinlich immer um bestimmten Bedingungen, bei Gefahren zum Beispiel oder bei besonders herausfordernden Situationen oder Feiern immer schwer gewesen, dann zu schlafen und vieles andere mehr. Es hat immer auch herausfordernde Situationen, etwa denken wir an die Kriege, an die Belagerungen, wie die Menschen dann sozusagen wirklich überleben mussten, gegeben. Also ich würde das nicht so sehr dramatisieren. Wir haben andere Herausforderungen im Vergleich zu früheren Zeiten. Wir haben es in sehr vielem bequemer, können auf sehr vieles ganz anders reagieren und uns helfen lassen, was es in dieser Form früher vielleicht nur über den Arzt, der sehr weit weg war, und vielleicht über den Theologen möglich war. Übrigens, die Soziologen haben die Diskussion über Normativität begonnen mit der Diagnose des Wegfalls von Religion. Das war bei Emile Durkheim der Fall. Das würde ich aber nicht so stark betonen. Wir haben das schon sehr viel früher, insbesondere mit der Arbeitsteilung, mit den unterschiedlichen sozialen Schichtungen, die sich differenziert haben. Aber ich kann Frau Wienand nur zustimmen, dass wir natürlich heute unter einem wesentlich anderen Anspruchsprofil arbeiten, unter wesentlich stärkerer Kontrolle, Beobachtung und einem immer auch stärker auf uns selbst bezogenen Leistungsdruck, der dann eben auch die Verantwortlichkeit für das, was von uns erwartet wird, viel stärker in uns selbst verlegt und wir auf diese Weise weniger Möglichkeiten haben, das nach außen wegzuschieben, sondern eben darunter dann von uns aus leiden.
Ich würde gerne noch mal auf eins eingehen. Sie haben auch Kriegserfahrungen erwähnt. Ich finde das doch eine andere Erfahrung. Da geht es um mein wirkliches Überleben und ich muss bestimmte Dinge aushalten, weil ich weiß, wenn ich das nicht aushalte, wenn ich also nicht jetzt fliehe oder noch Essen suche oder klaue, dann sterbe ich. Das ist nicht der Fall heutzutage in unserer Arbeitswelt. Und das ist dann, glaube ich, das Schwierigere. Ich glaube, wir Menschen können immer Notsituationen überwinden oder können damit umgehen. Aber jetzt diese Art von Überforderung ist ja eine fremdgesteuerte. Also ob ich jetzt diese Arbeit so mache oder so und die dann richtig oder falsch ist, wird ja nicht von mir. Selbst bei Freiberuflern, also ich denke da an Ärzte, an Architekten oder so. Natürlich habe ich eine eigene Norm dann, aber letztlich bestimmen sehr viele andere, ob das jetzt okay ist oder nicht. Mhm. Und das ist für mich eine andere nach außen verlagerte Forderung im Unterschied zum Überleben durch den Krieg.
Ja. Meine Damen und Herren, rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000441777 ist die Telefonnummer, 08000441777. Monika Kehler in Kiel, guten Abend. Sie haben Erfahrung mit Trauerbegleitung gemacht und Sie haben auch die Erfahrung mit Hilfe gemacht. Trauer war ja der Einstieg in unsere Sendung. Wie empfinden Sie das, wenn jemand sagt, Sie müssten Ihre Trauer schnell überwunden haben, sonst seien Sie behandlungsbedürftig?
Also guten Abend erstmal. Ich finde das ganz furchtbar, dass man in so kurzer Zeit seine Trauer überwunden haben muss. Ich habe damals meinen Mann verloren, hatte das Glück, erstmal während der 2 Monate seiner Krankheit einen ambulanten Hospizdienst an unserer Seite zu haben. Und bin dann, ja, ich glaube, nach 1,5 Monaten nach dem Tod meines Mannes zu einer Trauerbegleitung gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht alleine. Und ich war mir auch nicht sicher, ob die Gesellschaft und mein Umfeld eben nicht von mir erwartet, dass es einfach Stück für Stück einfach besser wird und meine Trauer immer weniger wird. Und bei der Trauerbegleitung habe ich einfach erfahren, jeder hat seine Zeit. Jeder darf so lange trauern, die Zeit, die er braucht, wird ihm gegeben und ich bin normal. Mhm. Und das vermittelt die Umgebung einem meistens nicht. Oft wissen sie nicht, wie sie mit einem umgehen sollen.
Wie war es denn bei Ihnen? Wusste Ihre Umgebung, wie sie mit Ihnen, mit Ihrer Trauer umgehen sollte?
Nee, zum Teil nicht. Zum Teil nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also so bei der Arbeit habe ich auch die Erfahrung gemacht, muss man einfach funktionieren. Man muss da sein, man muss seine Arbeit machen. Und ansonsten, ja, ich habe liebe Menschen gehabt, die versucht haben, Freunde, Eltern, Familie sind schon für mich da gewesen. Aber wirklich mit mir umzugehen, glaube ich, das war schwierig für die.
Wie haben die das geäußert? Haben die gesagt, ich halte deine Trauer nicht aus? Also war das etwas zwischen ihnen und den Personen in ihrer Umgebung? Oder haben die gesagt, also jetzt ist auch langsam gut, jetzt müsste man nach einer gewissen Zeit eigentlich damit durch sein?
Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war eine Freundin, die gesagt hat, ein Jahr trauern, ein Jahr jemanden suchen und wenn man dann niemanden gefunden hat, bleibt man alleine.
Wir atmen tief durch, Frau Kehler.
Das war das Allerschlimmste, was ich erlebt habe in der Zeit.
Das kann ich verstehen. Ja, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns dran haben teilhaben lassen. Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000441777, 08000441777. Frau Wienand-Kranz, also Das klingt ungeheuerlich.
Ja, das klingt wirklich ungeheuerlich. Das ist ja eine ganz starke Normierung. Also auch, dass man da noch wieder jemand Neues finden muss. Also es kann ja auch sein, dass die Dame eben, dass sie einfach gar kein Interesse mehr hat, eine neue Beziehung einzugehen. Also wie kommt jemand dazu, das vorzuschreiben?
Das ist aber doch eigentlich das Gegenteil von dem, was es als krank zu bezeichnen, sondern das ist ja eher so die Haltung, stell dich nicht so an.
Stell dich nicht so an.
Also aufmuntern, mit deinem Problem musst du irgendwie klarkommen.
Aha. Ja, naja, das sind aber, in dieser Bemerkung waren ja zwei. Einmal stell dich nicht so an, also ein Jahr reicht jetzt auch wirklich. Und das andere, aber nun musst du aber so und so weiterleben, damit du endlich, also das höre ich jetzt mal so raus, damit du dann endlich glücklich wirst und ich nicht mehr damit belästigt werde, mit deinem Kummer, mit deinem Alleinsein oder so. Also es war für mich auch so eine wegschiebende Bemerkung. Komm, lass mich damit in Ruhe.
Herr Gerd, ist das denn tatsächlich so etwas, was dann in der Interaktion zwischen zwei Menschen stattfindet? Oder ist es auch so etwas wie eine gesellschaftliche Normierung? Also optimieren Sie Ihr Leben und dazu gehört dann eben nach einem solchen Verlust auch schnell einen neuen Partner zu finden?
Nun, wir beobachten, dass im 20. Jahrhundert die allgemeine Ratgeberliteratur, die eben ganz bestimmte Normierungen und die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, angeboten hat. Und diese Angebote sind eben auch in Hunderttausender- oder Millionenauflage gekauft worden. Also gibt es nicht mehr das, was die Soziologen eben Außenleitung genannt haben, durch die Normen, an denen man sich orientiert hat. Wir beobachten eine starke Individualisierung. Das ist auch etwas, das mit zum Pathos unserer Gesellschaft gehört, dass wir uns selbst bestimmen, dass wir auch unseren eigenen Willen haben. Das entspricht auch, denke ich, unserer politischen Form, wie wir sie uns wünschen. Aber damit ist dann eben auch eine ganz andere Orientierungsbelastung verbunden. Und ich denke, dass es im Hinblick auf die Erfahrungen, die wir gerade gehört haben, diesem wirklich erschütternden Beispiel, doch auch wichtig ist zu sehen, dass die Ratschläge, die man so bekommt, von sehr unterschiedlichen Leuten kommt. Man ist selber ein Individuum und muss, denke ich, bei dem, was man von diesem hört und von jenem hört, auch wissen, das sind jetzt nicht die Ratschläge von höchst kompetenten Experten und Fachleuten, sondern die drücken auch etwas Individuelles aus. Und ich würde eben sagen, wenn man die Kraft hat, dann darauf selbst auch individuell zu reagieren und sagen, das ist deine Auffassung, das geht bei mir so nicht. Und ich bitte auch, mich mit solchen Ratschlägen zu verschonen. Dann hat man sozusagen auch in einer solchen Situation Eigenständigkeit und Stärke gezeigt.
Mhm. Frau Wiener-Kranz, ist es denn auch, wenn ich sehr schnell auf Ihre Trauer, auf Ihre Wut, auf Ihre Gefühle, auf Ihre schlechte Situation mit einem Ratschlag reagiere, dass ich einfach Sie in dieser Situation nicht aushalte und das schnell wegmachen will? Ist es sowas?
Also zumindest ist das ein Grund, das glaube ich. Also das ist, wir sind es nicht gewohnt. Also ich kenne es schon bei kleinen Kindern. Meine Tochter hat mir das mal klar gemacht. Ein Kind verletzt sich oder wird gestupst und das Kind verletzlich und dann wird geschimpft mit dem Täterkind. Mhm. Aber es wird sich nicht gekümmert um dieses verletzte kleine Mädchen, was dann sein Knie aufgeschlagen hat, sondern es ist Recht und Ordnung. Das ist irgendwie wichtig. Dieses emotionale, fürsorgliche, weiche, also ich behaupte das mal, dass das nicht mehr wirklich geschult oder trainiert wird oder gewünscht wird, sondern auch da geht es um richtig, das darf man, wir haben Gesetze, wir haben Ordnung. Und dieses, wenn ich jetzt wütend bin oder auch bei Kindern, also in unserer Gesellschaft ist Wut ganz was Schlimmes. Das wird ziemlich schnell unterbunden. Da gibt es, wie Sie es schon sagen, Herr Gerhard, sehr viele Ratgeber, wie man mit kindlicher Wut umgehen sollte. Dabei ist Wut ein sehr gesunder menschlicher Ausdruck. Wenn er umschlägt in Hass, dann würde ich noch mal wieder was anderes sagen. Also Kinder lernen relativ gut, in Anführungsstrichen, bestimmte Gefühle nicht zu haben oder sie relativ kontrolliert zu haben. Und so kriegen wir dann auch nicht mehr das Miteinander mit, was mache ich eigentlich, wenn mein Kind wütend ist oder wenn in der Klasse ein Kind wütend ist, was machen die anderen Kinder? Mhm. Diese Empathie dann zu gucken, was braucht jetzt dieser kleine wütende Mensch oder auch der Erwachsene, Das, glaube ich, verlernen wir durch dieses Funktionieren müssen.
Es geht vielleicht auch um das Maß. Also Friedrich Schröder aus Göttingen hat uns geschrieben, die kognitive Verhaltenstherapie lehrt, was ich auch gern praktiziere, es ist möglich und sinnvoll, die Gefühle nicht allzu hoch sich entwickeln zu lassen. Durch die eigenen Gedanken kann man die extremen Gefühle vermeiden. Kann das vor Ihrem fachlichen Auge Bestand haben?
Na gut, das ist jetzt eine bestimmte Richtung, die kognitive Verhaltenstherapie, die eben damit zu tun hat, die Gedanken sich bewusst zu machen und die Ursachen meiner Gefühle mit meinen Gedanken zu koppeln, also das zu erklären oder das zu erkennen. Mein Ansatz ist eben ein anderer. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, ob ich Gefühle hochkochen lasse, sondern es geht darum, den anderen verstehen zu lassen oder dass ich verstehe, was ist jetzt das für ein Gefühl und was braucht dieser Mensch, um vielleicht wieder ins Lot, ins Gleichgewicht zu kommen.
Das ist das Gefühl jetzt in der Interaktion. Ja. Aber wenn ich merke, in mir steigt die Wut auf, ja, und ich merke, ich kann mich nicht mehr beherrschen, mir dann klar zu machen, so habe ich das verstanden, ja, ja, woher kommt das und wie gehe ich jetzt damit um? Ich bin zutiefst deprimiert. Ja.
Vielleicht darf ich mal eben etwas ganz Klassisches dazu sagen. Mäßigung, Maßhalten, Selbstbeherrschung gehört mit zum klassischen Tugendkatalog schon der antiken Ethik. Und ich will jetzt nicht zu viel darüber reden, aber so falsch ist das bestimmt nicht. Wenn wir nicht selber lernen, mit uns, wie wir heute sagen, kontrolliert umzugehen, so sehr wir vielleicht auch gesellschaftliche Kontrolle ablehnen, ist es, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir tatsächlich Herr über uns selbst sind. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Faktor zu sein, gerade auch in der Vielfalt von unterschiedlichen Normansprüchen, die sich auch permanent ändern. Das müssen wir ja sehen. Wir sind ja in einer Änderungsgeschwindigkeit und Beschleunigung befangen, dass wir das gar nicht mehr überblicken. Und ich glaube, dann ist es ein wesentlicher Punkt, dass wir dem Einzelnen Mut zu sich selbst zusprechen und davon ausgehen, dass er damit dann eben aber auch in Kenntnis seiner selbst umgeht. Also das heißt, ich will gar nichts gegen die Psychologie sagen, die habe ich früher selber zu betreiben versucht, aber Selbsterkenntnis ist, denke ich, ein ganz wesentliches Moment, um mit den verschiedenen diffusen Problemen der Normativität so umzugehen, dass man mit sich selbst einig bleiben kann. Genau.
Das heißt, ich werde nicht zum Spielball meiner eigenen Gefühle, ist es das?
Genau, das würde ich genauso sehen. Also diese Selbsterkenntnis, das ist für mich was anderes als eine Selbstkontrolle. Also das, wenn die Selbstkontrolle das Wichtigste wird, das finde ich nicht so sinnvoll. Aber zu erkennen, und ein bisschen macht das ja die kognitive Verhaltenstherapie, ein bisschen, Entschuldigung, aber rauszufinden, welchen Gedanken hatte ich, sodass ich darüber explodiere. Mhm. Aber mit dem Ziel, nicht mehr zu explodieren, das finde ich wirklich schwierig. Weil manchmal ist es auch ganz gut zu explodieren. Mhm. Niemanden zu schaden und niemanden anzugreifen und nicht mit dem Knüppel auf jemanden loszugehen. Aber wirklich zu sagen, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich finde, das ist manchmal psychohygienisch sinnvoll. Wie gesagt, wenn ich ständig so ein Wutmännchen aus dem Strubbelpeter bin, also wenn ich ständig irgendwie rumstampfe, und dann würde ich auch sagen, da stimmt was nicht. Und es ist ganz gut rauszufinden, was ist eigentlich mit dir los?
Wo ist denn die Grenze?
Ich würde als erstes die Grenze setzen, wenn dieser Mensch unglücklich ist. Also wenn er merkt, ich raste so schnell aus, ich kann mich da nicht leiden. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Indikator, wenn er selber einen Leidensdruck fühlt. Eine andere Grenze ist natürlich, ich denke jetzt auch an Schulklassen oder so, wenn da ein Kind ständig wenn das eine geringe Frustrationstoleranz hat und ständig ausrastet, finde ich es auch die Grenze für die Gemeinschaft.
Wir reden darüber gleich weiter, aber erst ist Beate Kruse dran. Die hat uns nämlich angerufen. Frau Kruse, guten Abend. Ihr Thema sind Depressionen und Sie führen das Auftreten von Depressionen auf die Arbeitssituation zurück, auf den Stress, der da entsteht. Ist das richtig? Frau Kruse?
Ah, Entschuldigung, ich bin mit der anderen Hand am Backen, deswegen habe ich jetzt gerade das nicht mitgekriegt.
Gut, also guten Abend. Wir reden miteinander und wir sind gerade an dem Punkt, hatte ich gesagt, Ihr Thema sind Depressionen und Sie sagen, das geht durch die verdichtete Arbeitssituation, es geht mit der einher. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so einerseits zu backen und andererseits zu diskutieren. Also wie meinen Sie das?
Also es geht mir nicht nur um Depressionen, sondern ich wollte sagen, ich finde, so wie wir heutzutage leben, ist das keine artgerechte Haltung mehr. Wir haben keine Zeit zu schlafen, wir haben keine Zeit mal durchzuatmen, irgendwas mal sacken zu lassen. Dieses alles, ja. Und dazu kommt, dass ich finde, dass unsere Arbeit sich unheimlich verdichtet hat. Also durch Computer und Telefone, gut, die Telefone haben wir ja schon länger, aber Handys und so weiter. Es wird einfach, man kann ja übers Internet am Tag so viel Arbeit kriegen, wie einfach gar nicht zu machen ist. Und am nächsten Tag nochmal. Ne? Und von der ganzen Thema Erreichbarkeit und so weiter mal zu schweigen, das kommt ja noch dazu. Also da finde ich einfach wirklich, dass wir in unserem animalischen Sozialen sozusagen überfordert sind. Und ich merke, dass ich oft wütend werde, wenn ich einfach nicht mehr kann.
Ja. Und würden Sie denn sagen, ist das so eine Grenze, wenn Sie damit nicht mehr umgehen können, dass Sie das als krankhaft definieren und deshalb behandlungsbedürftig sind? Oder geht es dann darum, die Situation zu verändern?
Es geht darum, die Situation zu verändern. Ich bin nun Gott sei Dank in einem Beruf, wo ich nicht, also diese Wirtschaftsberufe, da sträubt sich mir ja das Gefieder. Da kommt man jetzt zu gar keiner Luft. In einem Beruf, wo ich das für mich regulieren kann.
Sagen Sie, wir sind ganz neugierig, sagen Sie uns, verraten Sie uns ein.
Was ich mache?
Ein Beruf, in dem man das dann so regulieren kann, dass es einen nicht so anficht?
Ja, also ich persönlich bin Lehrerin, aber nicht so, dass ich Klassen führe. Und Lehrer, finde ich, haben auch zu viel zu tun. Aber ich mache einen Teil der Arbeit in der Schule, einen Teil der Arbeit zu Hause. Und ich kann mir das einteilen. Ich brauche auch mal eine Pause und dann mache ich eben eine Pause und ich arbeite so, dass ich das auch tun kann, dass Sachen vorbereitet sind und andere vielleicht nicht. Und es gibt natürlich auch mal Situationen, wo ich nicht sagen kann, so jetzt reicht, ich höre jetzt auf. Ne? Aber ich kann, es liegt ja auch bei mir, wofür ich mir Zeit nehme und wofür ich mir keine Zeit nehme, was ich mir noch an Freizeitstress antue oder auch nicht. Das sind so Schrauben, an denen ich persönlich drehen kann. Ich weiß nicht, ob das alle Menschen können. Mein Eindruck ist, wenn man jetzt in so einem Wirtschaftsbetrieb arbeitet mit sehr viel Kontrolle und Arbeitszeitenmessung und was weiß ich nicht noch, dass man da weniger Chancen hat. Also dass man aus der Mühle nicht rauskommt, auch im Kopf nicht.
Die verdichtete Arbeitswelt und wir merken uns das Stichwort der artgerechten Haltung in diesem Zusammenhang. Vielen Dank dafür, Frau Kruse, in Hamburg. Wir waren eben an dem Punkt der Grenzziehung, dass es in dem Augenblick eine Grenze überschritten wird, in dem ich selbst darunter leide. Das leuchtet ein.
Und auch andere.
Jetzt kommen wir nämlich zu den anderen. Führt es nicht auch dazu, dass wir gesellschaftliche Probleme dem einzelnen Individuum zuschreiben? Mhm. Also das Problem ist das lebhafte Kind in der Klasse, das stört. Aber das Problem ist nicht die Schule, die dazu zwingt, eine gewisse Zeit lang stillzusitzen.
Oh,
oder?
Ja. Oh. Also Ich finde das ganz wichtig, was Sie da ansprechen. Natürlich glaube ich, dass auch dieses System Schule oder auch andere Systeme für Kinder oder Jugendliche auch nicht mehr, ich finde diesen Ausdruck artgerecht so schön, dass das oft nicht mehr stimmt. Also ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, früher waren ja die Klassen viel größer und da gab es das ja alles gar nicht. Da gab es nicht diese Zappel-Philipp oder dieses ADHS. Und das konnte es auch nicht geben, weil auch die Erziehung eine sehr viel engere war. Man lernte sehr früh zu gehorchen und war sehr, also Kinder wurden sehr streng erzogen. Und dann konnte man mit so einer Klasse mit 40 natürlich, auch der Lehrer war vorne und das war irgendwie gut zu handeln. Und dann habe ich mir überlegt, das ist natürlich ganz anders geworden. Also diese schwarze Pädagogik, also diese Strafpädagogik, die hat sich ja zum Glück immer mehr verflüchtigt. Also sie ist noch nicht ganz weg, aber sie ist ja viel weniger. Lehrer dürfen nicht mehr schlagen und nicht mehr in die Ecke stellen, die Kinder. Und da könnte es sein, das ist zumindest meine Überlegung, dass dieses System Schule, was ja immer noch 45 Minuten getakteter Unterricht ist und immer ein Wechsel von Mathe und Rechnen und so, dass das eigentlich ja wirklich gar nicht auch artgerecht ist. Also wir lernen gar nicht im 45-Minuten-Takten, sondern wir können nur 15 Minuten aufmerksam sein. Und dann müsste man eigentlich was anderes machen. Und auch in diesem großen Kreis, und es ist letztlich immer noch ein lehrerzentrierter Unterricht und nicht ein schülerzentrierter, ich glaube, dadurch fallen dann diese mehr individualisierten Kinder, die einfach ein bisschen freier geworden sind, natürlich als lästig auf in diesem System. Von daher, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, es ist natürlich nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch ganz stark ein strukturelles.
Also, nachdem das Artgerechte hier auch in unserer Runde seinen Witz entfaltet hat, den ich auch sofort empfinde, muss ich doch sagen, wir würden nicht über Normalität diskutieren, wenn es tatsächlich ein artgerechtes, sozusagen für die Menschen insgesamt normiertes, von Natur bestimmtes Verhalten gäbe.
Toll. Mhm.
Der Mensch ist eben von solchen Instinkten und verschiedenen Residuen, die wir vielleicht noch haben, weitestgehend befreit und muss sein Leben selber führen. Und was wir im Augenblick erleben, ist eben das, was die Kultur, was der Mensch sich selbst jeweils in einzelnen Gesellschaften und Gemeinschaften, auch in Religionen und vielem anderen aufgebaut hat, dass dies jetzt die relative Verlässlichkeit verlässt und verliert. Und wir eben insbesondere unter den Prozessen der Internationalisierung, der sogenannten Globalisierung, vielem anderen, einen solchen Umschwung in den verschiedenen Wert- und Normordnungen haben, dass wir tatsächlich nicht mehr wissen, woran wir als Mitglied einer bestimmten Kultur, der wir uns eben bisher glaubten, relativ fest zurechnen zu können, denn eigentlich dran sind. Und ich will darüber jetzt nicht lange klagen, ich glaube, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als darin gleichwohl, trotz aller Verluste, die vorhin auch in der Befragung der Passanten aus Hannover sehr eindrucksvoll zum Ausdruck kam, keine andere Möglichkeit haben, als darin unsere Chance zu sehen. Und zu sehen, dass wir tatsächlich diese Herausforderung, die in unserer Kultur liegt und die den Menschen überhaupt erst auf den Pfad einer ganz besonderen evolutionären Entwicklung gebracht hat, auch tatsächlich selbstbestimmt weitergehen müssen. Und das heißt, dass wir diese Eigenständigkeit unter Bedingungen der Selbsterkenntnis und natürlich auch der versuchten Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung gehen, und zugleich das Angebot, das unsere friedlichen, wenn es so ist, ich will das Thema des Krieges nicht wieder aufnehmen, unsere friedlichen und arbeitsteiligen durch sehr viele wissenschaftliche Angebote und Therapieangebote bereicherte Gesellschaft aufnehmen und versuchen, uns dann auch, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, und diese Schwierigkeiten lassen sich absehen, helfen lassen. Das würde ich als einen ganz wichtigen Punkt sehen, dass wir nicht meinen, wir seien schon deshalb anormal und gefährdet, weil wir uns in bestimmten Situationen helfen lassen müssen. Das gehört eben zu der konstitutiven Verunsicherung, die zu uns Menschen gehört, und dann brauchen wir den anderen. Insofern komme ich auch auf den anderen, den wir eben immer auch als einen möglichen Partner und keineswegs, ich verwende mal den Ausdruck, keineswegs als den potenziellen Gefährder unseres eigenen Lebens sehen.
Das heißt, es geht also darum, wenn ich Ihr Plädoyer richtig verstehe, auch in dieser Unübersichtlichkeit, die wir haben, jemanden durchaus an der Seite zu haben, der uns dann auch einen Weg weist. Und die Frage ist ja, ob wir dafür auch eine Definition von Krankheit brauchen oder ob wir einfach sagen, es ist unübersichtlich, es gibt viele verschiedene Reaktionsmöglichkeiten Und wir müssen das einfach auch zulassen. Und wir haben zwei Grenzen gezogen. Das eine ist, ich leide selbst darunter. Und das andere ist, die anderen leiden darunter. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber Lydia Steger aus Hamburg hat uns angerufen. Guten Abend, Frau Steger.
Guten Abend.
Ihr Thema ist auch die Schule. Und Sie sagen also, durch auch diesen Druck in der Schule G8, G9, hemmen wir die Entwicklung junger Menschen.
Ja, und vor allen Dingen vernachlässigen wir die Ausbildung und Pflege der emotionalen Kräfte der Menschen. Denn die liegt ja besonders zum Beispiel im Unterricht in Musik, Kunst und Sport. Und da hat man die Möglichkeit, wirklich Kräfte zu schulen, die man im Leben so dringend braucht. Dessen sind sich viele, glaube ich, nicht so bewusst. Ja. Man kann ja mit Musik heilen, man kann auch krank machen mit Musik. Aber diese wirklich heilenden Kräfte der Musik können wir nicht mehr nutzen, weil sie nicht mehr so eingesetzt werden, wie sie, also im Allgemeinen. Wenn einer privat natürlich, ich weiß es von meinen Kindern, wo wir einen hervorragenden Musiklehrer, Gründer der Musikschule, auch Gründer des Musiktherapeutikums hatten, welche Kräfte da freigesetzt werden, wie sie stärken, wenn ich meinen Sohn zum Beispiel sehr viel erlebt hatte und aufgestaute Gefühle hatte, dann setzte sich dieser Lehrer ein und sagt, heute spielen wir beide mal Schlagzeug. Mhm. Also dieses Hineinfühlen können, das Lernen und auch selber da befreit zu werden und Kräfte zu entwickeln, die wir dringend, dringend in diesen emotionalen, bewegenden Zeiten auch brauchen. Das ist, ich finde es so traurig, ich habe selbst im Dienst auch gemacht, dass ich bestimmte schwierige Sachen oft mit musiktherapeutischen Einlagen doch auffangen kann. Und man kann tatsächlich Menschen über diese emotionale Ebene so stärken, dass sie gar nicht in so tief abrutschen.
Was machen denn, Frau Steger, diejenigen, die diese Möglichkeiten nicht haben? Haben Sie damit Erfahrung? Also nicht jeder hat einen Musiklehrer, der mit einem Schlagzeug spielt.
Ja, eben. Der Lehrer hat die Schule sehr viele Aufgaben. Aber das Problem liegt, dass wir kaum noch die Musiklehrer haben. Ich habe mit diesem Herrn wunderbar zusammenarbeiten können. Auch wir haben auch Abende erlebt, wo er dann den modernen Musiktherapeuten mit einsetzte. Aber die Psychoanalyse, die half nicht viel. Das haben wir selbst ausprobiert. Er hat sich dann auch davon verabschiedet, hat sich getrennt, sagt, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen die alte Fundamentalie, wir haben ja wunderbare Kräfte in unserer Kultur musikalisch. Also es gab ja auch mal vor Jahren ein Thema und damals stellte man fest, natürlich hat jeder seine Musik. Es muss aber auch natürlich passen. Und wenn ich mit einem, ich hatte ein mehrere Verhaltensgestörte auch, Kind, und da habe ich zum Beispiel beruhigende Lieder gesungen. Und das war ganz sonderbar, da ist mir tatsächlich mal ein Mädchen eingeschlafen. Mhm. Und diese Kräfte, die müssten wir viel mehr einsetzen und uns bewusst machen. Aber wie, wenn wir die Leute nicht haben oder nicht hören?
Ja, danke schön für diese Anregung, Frau Steger in Hamburg. Meine Damen und Herren, 08000441777 ist unsere Telefonnummer, wenn Sie sich einmischen wollen in unser Gespräch. Also, das sind ja die einfachen Dinge, jetzt nicht Musik als Allheilmittel, sondern auch die zwischenmenschliche Begegnung, die das ermöglicht, in einer solchen Situation vielleicht das aufzufangen und nicht eskalieren zu lassen, oder?
Ja, ich möchte doch noch mal zu dem, was Frau Steger gesagt hat, sprechen. Sie hat ja begonnen mit einer gewisserweise auch einer Klage, die ich teile, dass nämlich genau diese musischen Fächer und Sport sehr eingestampft wurden und zugunsten von Naturwissenschaften und Sprachen. Und ich glaube, also ich teile das sehr, dass im Musikunterricht in den Schulen sehr viel auffangen würde, Kunstunterricht, das hat Frau Steger ja auch erwähnt, das kostet dann nicht so viel, also man kann auch zu Hause malen, das sind therapeutische Ansätze, also es gibt Musiktherapie, es gibt Kunsttherapie und es können sehr viel aufgestaute Emotionen durch diese Möglichkeiten, auch natürlich durch Sport, wir Erwachsenen joggen oder sowas, also der Körper kommt dann in Wallung und Bewegung, es sortiert sich einiges durch diese Ansätze. Und es ist für mich unbegreiflich, warum unsere Gesellschaft das zulässt, dass diese Fächer so eingeschlafen sind.
Also wir sind jetzt bei den Selbstheilungskräften, um es so zu nennen, und vor allen Dingen auch bei Dingen, die uns helfen können, nicht in solche Krisensituationen überhaupt zu geraten. Und das haben wir also offensichtlich verlernt oder es ist uns verloren gegangen. Aber auf der anderen Seite, Herr Gerd, haben wir doch auch die Erwartung, es gibt doch für jedes Problem, das wir haben, eine Lösung. Und sei es, dass wir es als krank definieren und sei es, dass wir dann nun dem zappeligen Kind eine Pille geben oder sonst was. Also ist das eine Illusion, der wir da aufsitzen?
Also dem Menschen fällt ja zu allem etwas ein. Und insofern gibt es dann auch zu allem, was man problematisiert, auch gute Ratschläge und Lösungen. Aber es gibt eben nicht zu allem wirklich eine Lösung, die dann auch hilft, sondern da muss man dann tatsächlich die Ausgangslage möglichst auch konkret kennen. Ich finde es sehr wichtig, was gerade die Hörerin aus Hamburg gesagt hat. Ich betone das nochmal, weil Philosophen ja als kopflastig gelten oder zu den sogenannten Kopfarbeitern gehören. Es gibt eigentlich gar nichts Wichtigeres als das Vertrauen, da nehme ich das Stichwort mit dem Sport auf, in den eigenen, wie die Philosophen manchmal etwas altertümlich sagen, Leib, also in die eigenen Körperfunktionen. Und vor allem in die eigene Emotion. Und da ist die Musik natürlich etwas ganz Entscheidendes. Aristoteles, an den ich vorhin gedacht habe, als ich an Selbstbeherrschung gedacht habe, der hat dann empfohlen, in die Komödie oder in die Tragödie zu gehen und sozusagen im Mitleiden mit dem, was gezeigt wird, und im Mitfreuen sozusagen, ohne dass man gleich explodieren muss und wütend sein muss, tatsächlich einen Ausgleich findet. Und ich denke, dass wir dieses Thema wirklich in einer genauen Erörterung stark machen müssen. Und dazu gehört meines Erachtens etwas keineswegs so altmodisches. Wenn ich beobachte, wie wichtig in der Entwicklung des Menschen die Entdeckung einer Liebe ist, die er sich selber gewählt hat. Also nicht die Liebe, von der wir jedem wünschen, dass er sie erfährt in der Kindheit und Jugend. Und die Freundschaft, von der wir hoffen, dass jeder dazu fähig ist, sondern diese, ich sag nochmal, selbstbestimmte, von innen heraus für eine ganz bestimmte Person ergriffene und dann auch hoffentlich erfüllte Liebe, ist das ein ganz wesentliches Moment der Stabilisierung in Phasen der Irritation, der Unsicherheit und des Verlusts von Normativität. Deswegen ist ja die Trauer auch sozusagen ein solcher Einschnitt, weil man gerade eben diese Kraft der Stabilisierung durch eine Emotion verliert. Das würde ich also immer genauso stark betonen, wie das gerade eben auch gesagt worden ist, dass wir Vertrauen auch in die Kräfte in uns haben, die nicht intellektuell sind, die nicht mit Mathematik und mit Naturwissenschaften zusammenhängen, sondern einfach mit dem, worauf wir glauben, uns verlassen zu können.
Dazu gehört ja dann auch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Genau. Ich kann etwas tun, ich kann etwas bewirken. Harald Marun aus Hamburg ist Lehrer und macht Klassenfahrten. Und Herr Marun, Sie machen die bewusst ohne solche Störfaktoren, so drücke ich es mal aus, wie Handys. Und ganz wichtig ist für Sie auch die Musik, ist so, nicht wahr?
Ja, das ist nett. Also ich war Lehrer. Ich bin so seit ein paar Jahren pensioniert, aber ich finde es sehr interessant, welche Bedeutung Sie der Musik beimessen im pädagogischen Bereich. Ich habe mit meinen Schülern, ich war in der Gewerbeschule 17 in Wilhelmsburg, einem echten Brennpunkt, und meine Jungs, wir waren Kfz-Mechaniker, das waren so richtige Brocken. Und die haben alle zwei Jahre eine Klassenfahrt gemacht, zum Ziel auf und zum Arbeit. Da gab es keine Kneipe, da gab es gar nichts. Da gab es nur eine Jugendherberge, und als wir ankamen, wurde der Fernseher ausgestellt erstmal. Das war eine Absprache, wollten die Schüler zwar nicht. Handys gab es damals im Übrigen noch nicht, telefonieren konnte also nicht. Und pro Schlafraum, 8er, 10er Schlafraum, gab es ein Radio. Und ich hatte meine Gitarre dabei, hatte auch Liederbücher dabei, allerdings nicht die Mundorgel, wie Sie vielleicht denken, sondern ein bisschen was Moderneres, auch von Elvis und so, und Blues. Ja, und was machen wir denn abends? Ja, wissen wir auch nicht. Und dann habe ich gesagt, wir singen ein bisschen. Da haben sie sich kaputt gelacht. Da habe ich gesagt, was, wisst ihr was, ich spiele mal bevor. Blues habe ich gespielt und was von Elvis. Und da haben die Jungs mich gefragt, woher kennen Sie das denn? Sie sind doch schon so alt. Da habe ich gesagt, das war auch meine Zeit gewesen. Wir haben jeden Abend gesungen, wenn wir nicht gespielt haben oder auch gespielt und gesungen. Und ein Schüler hatte mir gesagt, Herr Mohn, wenn ich zurückkomme am Hamburger Hauptbahnhof und ich erzähle meinem Alten, dass ich gesungen habe, der erklärt mich für verrückt.
Ja,
und das war eine wunderbare Erfahrung. Das heißt, ich habe nicht nur auf der Klassenfahrt gesungen. Ich habe, wenn die Schüler abgeschlafen sind im Unterricht, habe ich gesagt, kommt, wir gehen entweder mal eine Runde oder wir singen mal ein Lied. Und dann hatte ich meine Texte rausgeholt, die auch mochten und die auch kannten. Und es ging ihnen einfach gut. Das
Herr
war Marun, emotional.
Wir sind begeistert und vor allen Dingen, weil es ja offensichtlich auch so einfach geht, mit diesen Themen, mit diesen Problemen umzugehen und sie nicht zu großen Problemen eskalieren zu lassen. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf. Wir wollen ja heute Abend nicht nur beklagen, wie es ist, und versuchen immer noch die Grenzziehung zwischen Krankheit und Normalität. Aber lassen Sie uns doch noch mal kurz darüber reden, was können wir denn ändern? Also ist es so etwas, wir hören das ja auch gerade, wie die Rückbesinnung auf das Soziale. Sie sprechen, Herr Professor Gerhard, ja auch Sie betonen den anderen, den wir brauchen. Verlassen wir uns zu wenig darauf und wollen viel lieber alles lieber für uns alleine regeln?
Das mag bei vielen der Fall sein. Ich würde daraus jetzt keine statistische Größe machen. Aber die Gefahr, dass wir alles alleine machen wollen, ist sicherlich unter den Bedingungen einer Individualisierung der Gesellschaft größer als unter den alten Bedingungen familiärer oder genossenschaftlicher oder was weiß ich, beruflicher Kooperation. Und insofern ist das ein wesentlicher Punkt, den wir vermutlich auch in der Lehre betonen müssen. Und den wir einüben müssen, dass jemand nicht nur Vertrauen in sich und seine Kräfte hat, sondern eben auch weiß. Und das ist kein so schwieriges Wissen. Dafür muss man nicht Philosophie studieren. Weiß, dass er nicht alles von sich aus machen kann. Und eben von daher ein Vertrauen hat, das darf nicht allzu oft enttäuscht werden bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen, aber dass er dieses Vertrauen auch durch eigenes Zutrauen, durch eigene Verlässlichkeit so weiter mit aufbaut. Und ich denke, in Situationen, von denen man dann sagen kann, das ist ein solcher Konflikt, da ist die Normalität verloren gegangen, da kann das sehr helfen, wenn man eben vorher auch für ein entsprechendes Vertrauen gesorgt hat.
Mhm. Und jetzt bei Ihnen zu der professionellen Seite, bei Ihnen als Psychotherapeutin, Frau Dr. Wiener-Kranz, müssen wir uns auch damit abfinden und das vielleicht auch lernen, dass Sie nicht meine Probleme wegmachen, dass ich nicht zu Ihnen wie in die Werkstatt gehe und was reparieren lasse?
Also das müssen wir lernen. Weiß ich nicht genau, ob wir es lernen müssen. Zumindest ist das der Ansatz, den ich vertrete, dass ich eigentlich nur sowas wie eine Hebamme bin für das Gefühlsleben. Also ich begleite nur, in Anführungsstrichen, diese psychotherapeutische oder professionelle Hilfe sollte nicht und kann auch gar nicht darin bestehen, dass ich die Probleme löse, weil ich nicht wirklich im allerletzten weiß, was in dem anderen, was in ihnen vorgeht und was für sie jetzt in dieser Situation oder demnächst wirklich angemessen und richtig ist. Da finde ich das, was Sie sagen, Herr Professor Gerd, total wichtig, diese Selbstbestimmtheit, die, wenn die bis dahin nicht geklappt hat, die aber zu unterstützen. Es gibt in der Gesprächspsychotherapie diesen Ausdruck oder dieses Axiom, Selbstaktualisierungstendenz. Also wenn diese Kraft zum Leben zu kommen, wenn die verschüttet ist, dann braucht der Mensch eine bestimmte Bedingung, nämlich sich einzufühlen, dass er verstanden wird, dass diese Aktualisierungstendenz, also dieses innere Wachstum, wieder reifen kann. Und das ist wirklich nur nur eine Begleitung und nicht ein Machen.
Aber enttäuschen Sie da nicht viele, die Hilfe suchen, zu Ihnen kommen und die sagen, ich möchte, dass Sie mein Problem wegmachen?
Viele enttäusche ich, glaube ich, nicht, weil ich vermute, dass ich das dann ganz gut erklären kann, wie wir zu einem Problem gekommen sind, warum jemand jetzt psychische Hilfe, psychologische, psychotherapeutische Hilfe braucht und wie die Art, wie ich es leisten kann, wie das funktioniert. Dann, das ist schwierig für manche, das dann zu machen und zu sagen, sagen Sie doch mal, worüber reden wir heute? Aber es ist machbar. Mhm.
Wir waren heute auf der Suche nach der Grenze der Normalität. Was ist in unserer Gesellschaft noch normal? Wo fängt Krankheit an? Diese Frage haben wir versucht zu beantworten. Vielen Dank dafür an die Psychotherapeutin Dr. Dorothee Wienand-Kranz und den Philosophen Professor Dr. Volker Gerhardt. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.